Amen. Der Titel von der Predigt habe ich gesetzt, gesalbt, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Ich predige heute über den 61. Kapitel vom Jesaja und in einer Woche kommt der zweite Teil von dem Kapitel dran. Gesalbt, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Ihr kennt den Ausdruck, die Vorfreude ist die grösste Freude. Auf was freut ihr euch, wenn ihr in die Zukunft denkt? Die einen wollen heiraten, die anderen freuen sich vielleicht auf Pension, die anderen freuen sich auf die Impfung, die anderen freuen sich auf die Ferien, auf ein paar freie Ostertage. Auf was freust du dich am meisten? Ich glaube, wo der Jesaja das geschrieben hat, hat er sich mega gefreut. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassenen und die Gefesselten befreit werden. Wo der Jesaja das schrieb, kommt er so eine prophetische Sicht auf die Zukunft über, es wird eine Zeit geben, wo etwas Besseres bringt. Eine Zeit von Ende, von der unterdrückenden Massnahmen. Eine Zeit, wo Gott sein Gesalbten wird auf die Erde schicken. Was ist in Jesaja abgegangen, als er das geschrieben hat? Er hat es leider selber nie erfahren. Aber das Volk hat über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte darauf gehofft, dass irgendwann so wird sein, dass ein Mensch wird kommen, von Gott gesendet, wo Geist Gottes auf ihm ruht. Und für was wird er kommen? Um den Armen eine gute Botschaft zu bringen. Ich habe anfangs Woche Post bekommen, haben das die einen auch bekommen? Von Migros ist gestanden, Migros-Zeitung. Endlich eine gute Botschaft. Endlich, jetzt ist es soweit, eine gute Nachricht. Denkt, was ist eigentlich die gute Nachricht vom Migros? Das Maxi-Abo zum halben Preis geschenkt. Das ist die gute Nachricht, die uns heute verkündet wird. Vom Migros. Aber Jesaja hat etwas anderes gedacht. Eine gute Botschaft zu bringen den Menschen, die arm sind. Er hat eine Zeit von der Heilung, wo zerbrochene Herzen verbunden werden, wo Kranke geheilt werden, Blinde sehen wieder. Es heisst, wo Menschen, die im Kerker sind, wo die Türen aufgehen, wo Menschen, die gefesselt sind, Lebensfesseln haben, befreit werden, gesprengt werden. Das ist die Botschaft von Jesaja 61. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Ein Mensch, der kommt und sagt, Gottes Geist ist auf mir. Und er ist nicht auf mir einfach, dass ich ein bisschen Freude und Spass habe im Leben, sondern ich komme mit einem bestimmten Auftrag. Und das ist sein Dienst. Das greift auch der Paulus auf, wo er an Korinther in einem Vers schreibt, Gott hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben. Also alle, die dem Jesus nachfolgen, wo mal Ja gesagt haben zu dem Leben im Glauben, die sind gesalbt von Gott. Die haben Gottes Geist ins Herz bekommen. Heißt das jetzt, dass wir alle den gleichen Auftrag haben, wie das beschrieben ist im Jesaja 61. Falls ja, wie könnte das ganz konkret aussehen? Wir machen bei uns in der Kirche 4 Gruppen. Wir gehen auf 4 durchnummerieren und das Team Grün werden einfach das Team, das in den nächsten Jahren zu denen gehen, die arm sind, die schwach sind, wird ihnen die gute Botschaft bringen. Ihnen verkünden, dass wir jetzt endlich etwas Gutes, den Menschen Hoffnung bringen. Ein anderes Team, die wird da im Dorf ein Ambulatorium aufbauen, wo Menschen kommen können mit gebrochenen Herzen, mit gebrochenen Beziehungen, und sie werden dort geheilt werden. Dort wird dort etwas, wo Wunden sind im Leben, das wird frisch verbunden. Dann haben wir das Team 3, die setzen sich ein für alle, die in der Gefängnis sind. Sie gehen zu den Leuten im Gefängnis, sie gehen besuchen, sie beten für die Gefangenen, sie wollen sehen, wie jeder Mensch irgendwo gebunden ist, wo befreit wird, und tun das regelmäßig. Sie machen Petitionen, dass Leute freigelassen werden aus dem Gefängnis, weil ihre Liebe zu den Gefangenen so gross ist. Dann haben wir noch das Team 4, die machen jede Woche einen Heilungsgottesdienst und beten, dass Blinde geheilt werden, dass Kranke gesund werden, dass Leute, die Tomaten auf den Augen haben, auf einmal neue Perspektiven im Leben bekommen. Wenn wir uns das würden, das Kirche auf die Fahne schreiben, wären wir dabei. Ein Lachen, ein Schmunzeln. Gut, ich tue nochmal zurück buchstabieren, bevor man schon denkt, was der Jesaja 61 könnte für uns bedeuten, habe ich mir überlegt, ja, was heisst es denn? Wie erkennt man, dass Gottes Geist in uns ist? An was sehen wir das? Wie wird das sichtbar? Bei dem ist es klar, er ist gesalbt. Gottes Geist ruht auf ihm und er hat den Auftrag bekommen. Ich lese diese Woche ab und zu das Heftli da, haben wir schon gesehen, 40 Tage Gebet und Fasten. Und da habe ich Anfang der Woche Folgendes drin gelesen. Im Erkennen unserer Begabung können wir zwei Ebenen betrachten. Zum einen, wie Gott uns aus Natur designt hat, also unsere Persönlichkeit, unser Naturell, so wie du eben bist, wo man nicht einfach schnell ändern kann. So wie dich Gott willen hat. Und zum anderen, wie uns Gott in dieser, unserer Wesensart durch seinen Geist inspiriert. Jede natürliche Begabung, Leitung, Dienst, Lehre, Betreuung, Verwaltung, Handwerk, Kunst und so weiter wird anders inspiriert. Wo und wie erleben wir die Inspiration des Geistes? Wo erlebst du in deinem Leben, dass sich Gottes Geist, dass er auf dir ruht, dass er dich inspiriert? In deinem Wesen, wie du bist. In deinen Fähigkeiten, das, was Gott in dein Leben gelegt hat. Ich habe mir die Frage in der letzten Woche auch gestellt. An was erkennt ein Mensch, wenn er mein Leben anschaut, dass Gottes Geist in mir innen ist? Ich habe darüber nachstudiert, habe das im Gebet gewälzt und habe versucht, auf mein Leben zurückzuschauen. An was erkennt man das? Und in der Ferien bin ich einmal am Morgen aufgewacht, dann habe ich gewusst, das ist es. Oder ich habe es so interpretiert. Und Gott hat mir wie drei Stichworte gegeben. Hat mir drei F-Wörter gegeben. Das ist für mich, bei dir sind es vielleicht 3G-Wörter, vielleicht A, B, C, D, whatever. Das ist wirklich für mich. Und das erste Wort, das mir gegeben hat, ist das Wort Freude. Freude im Heiligen Geist. Ich bete im Moment immer wieder, dass Gott mir Freude schenkt. Dass dort, wo ich bin, dürfen Menschen Gottes Freude erleben. Punkt 2 war Freundlichkeit. Freude vom Heiligen Geist, Freundlichkeit Gottes. Ich bete im Moment, dass so wie Gott mir gegenüber freundlich ist, dass ich Menschen auch mit dieser Freundlichkeit kann begegnen. Dass sie dafür die Freundlichkeit erfahren. Und der dritte Punkt ist die Freundschaft. Falls ihr das können. Freundschaft zu Jesus. Ich bete darum, dass ich meine Freundschaft zu Jesus vertiefen darf. Und dass ich die Begeisterung möchte, die ich mit Jesus habe, dass andere dürfen die Freundschaft zu Jesus entdecken. Also ich bete um Freude im Heiligen Geist, Freundlichkeit Gottes und Freundschaft zu Jesus. Jetzt bin ich weiss es, ich bin jetzt 43 Jahre da in dieser Kirche, gehe da ein und aus. Seit knapp 20 Jahren bin ich da in der Leitung. Und jetzt denke ich der eine oder der andere, ja, also so Freude hat er dann auch nicht immer da gehabt. Freundlich ist er auch nicht immer gewesen, was er immer da gemacht hat. Und zu mir hat er keine Freundschaft gehabt. Es wäre vermessen, wenn ich ihm sage, also da wäre ich 100% in jedem Punkt. Aber das ist im Moment das Gebet, wo ich sprich, wo ich das Gefühl habe, da redet Gott zu mir und da will er noch mehr tun in meinem Leben. Und so ist es einfach, wie soll ich dem sagen, ist auch schön, wenn man merkt oder wenn andere an das einem merken. Ich habe am Freitag habe ich mein jährliches Gespräch gehabt, in der Spitex, so ein Mitarbeiterqualifikationsgespräch. Und ein Satz aus dieser Stunde war, wo meine Chefin mir gesagt hat, Philipp, man merkt, du kommst mit Freude arbeiten. Und ich sage, ja, Halleluja, den Rest kann ich vergessen, das langt mir. Wenn Leute merken, dass man Freude hat. Und ich werde jetzt eine Zeit haben von den 1-2 Minuten von der Ruhe und dir die Frage mitgeben. Wo da steht, als nächste Folie. Was denkst du, welche Wortgabe oder Dienst stehen über deinem Leben? Hat Gott schon in deinem Leben gewirkt? Und wo wird er vielleicht in Zukunft dich noch mehr brauchen, dass Menschen sehen, dass Gottes Geist in dir ruht und dich brauchen für seinen Dienst? 1-2 Minuten, wo wir einfach die Zeit von der Stille haben. Falls euch jetzt irgendetwas bewusst worden ist, gibt es auch nachher eine Möglichkeit in der Zeugniszeit, wenn ihr etwas teilen wollt, steht die Zeit. Der Jesaja schreibt weiter im 2. Vers, was die Auswirkungen sind, dass Gottes Geist auf dem Mensch ruht. Da schreibt im 2. Vers, er hat mich gesandt um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Die 2 Vers, die nimmt Jesus in seinem Dienst auf. Ganz am Anfang von seinem Dienst, wo er zurück in seine Heimatgemeinde nach Nazareth geht, und am Sabbat geht er in die Synagoge und dann gab es ihm Jesaja 61. Und ihr müsst euch das vorstellen, wenn Jesus etwas vorliest oder sonst irgendeiner aus der Synagoge, dann kennt man den Jesaja 61. Man kennt die Bibel auswendig. Man kennt den Jesaja auswendig, man kennt Satz für Satz auswendig, man kennt Wort für Wort auswendig, man weiß, was als nächstes kommt, was vorgelesen wird. Und wir leben zu der Zeit, wo das Jesus liest in der Synagoge, in einer Atmosphäre hinein von der Spannung. Man erwartet, dass der Messias endlich kommt. Dass endlich Gott den schickt, der sein Reich aufbaut, wo sie befreit von den drückenden Massnahmen von den Römern, wo sie ausbeutet, einem, wo sie wissen, jetzt fängt etwas Besseres an. Und Jesus liest vor aus dem Jesaja 61, aus den ersten 2 Vers, und er stoppt an dem Punkt, wo er sagt, ich bin gekommen, um ein Gnadenjahr, um eine Zeit von der Gnade auszurufen. Mit keinem Wort erwähnt Jesus, dass ich gekommen bin, um die Rache von Gott auszurufen. Sie sind in Erwartung, dass Jesus weiterliest, dass jetzt der Zeitpunkt kommt, aber er gibt die Schriftrolle zurück. Er stoppt bei der Gnade. Und den Leuten wird es langsam zu bunt. Weil Jesus leistet sich noch eine Frechheit. Er schreibt im Lukas 4, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Hey, ich lese nicht nur den Jesaja-Text, sondern sage, ich bin's, von dem da die Rede ist. Ich bin der, der gesalbt ist. Ich bin der, der kommt. Und etwas Neues auszurufen. Die Juden, die ihm zuhören, sie haben keine Freude. Und da steht weiter im Vers 29, sie sprangen auf und trieben ihn hinaus an einen steilen Abhang des Berges, auf dem die Stadt erbaut war. Sie wollten ihn hinabstürzen, doch er schritt mitten durch sie hindurch. Sie haben ihn wollen umbringen, es ist zu viel gewesen für sie, aber er läuft mitten durch die Leute durch und weg ist er. Wie viele Menschen in der Bibel haben alles daran gegeben, um den Jesus zu berühren? Wie viele sind durch die Massen durch, haben sich gelbögelt, um nur das Kleid von Jesus anzulangen, um in der Gegenwart von dem Jesus zu sein? Die Juden haben das nicht wollen. Sie haben ein Ziel an. Und dabei hätten sie doch nur müssen ergreifen, nicht zum Umbringen, sondern zum die beste Botschaft zu hören. Besser als die vom Migros. Eine Botschaft zu hören, dass Trauernde getröstet werden. Eine Botschaft zu hören, dass gebrochene Herzen verbunden werden. Dass Gefangene freigelassen werden. Dass Lebensfesseln gesprengt werden. Dass Blinde gesehen werden. Dass man Sachen, die man bis anhin nicht richtig erkannt hat, jetzt durch den Geist Gottes erkennen. Ich glaube, wenn wir ein Leben führen im Sieg von Jesus, wenn wir ein Leben führen in einer gewissen Gelassenheit, in Freude, in der Fülle, dann haben wir gar keine andere Möglichkeit, zu sagen, Jesus, dich will ich ergreifen, ich brauche dich mehr als alles andere. Nimm mich bitte bei der Hand. Ich will dich, Jesus, nicht loslassen. Jesus, ich brauche dich mehr als alles andere, was die Welt mir bieten kann. Aber sie haben ein Ziel an. Sie haben ihn nicht erkannt als der, der gesalbt ist von Gott. Dann geht es weiter im Vers 3. Und dort geht es auch darum, warum ist Jesus gesalbt und für was ist er gesandt gewesen? Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichkeit des Herrn nennen kann. Das ist seine Sendung, das ist sein Auftrag von Jesus, die drei Punkte zu machen, damit Asche zu Kopfschmuck wird, ein betrübter Geist durch Lobgesang ersetzt wird und Trauerkleider mit Freudenöl gewechselt wird. Ich möchte die drei Punkte mit euch genauer anschauen. Die eine digitale Agenda haben, die haben am 17. Februar einen Eintrag gehabt. Am Mittwoch nach der Fasnacht. Das ist ein Tag, ein spezieller Tag für die einen, der Aschermittwoch. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort Asche auf mein Haupt. Kennst du Kevin? Ja, schon mal begegnet. Ja, ich habe das sonst ein bisschen Asche mitgenommen. Und ein bisschen Öl. Ein bisschen Asche. Ich brauche es dann vielleicht für dich. Nein. Der Aschermittwoch, die Asche, hat einen bestimmten christlichen Brauch, eine bestimmte christliche Tradition gehabt. Man hat Menschen 40 Tage vor Ostern, ab dem Aschermittwoch, Menschen, die im Leben es nicht auf die Reihe gekriegt haben, die Schuld auf sich geladen haben, die gesündigt haben, Fehler gemacht, hat man während 40 Tagen in ein Bußkleid gesteckt und mit Asche bestreut. Und hat sie während 40 Tagen aus der christlichen Gemeinschaft symbolisch ausgeschlossen, Und am grünen Donnerstag hat man es wieder reingenommen. Also sind 40 Tage Zeit gehabt, um über ihr Leben nachzudenken. Über ihre Fehler, die sie machen. Über ihre Sünden, die sie machen. Eine Zeit vom Bußtun. Eine Zeit von der Selbstanklage. Eine Zeit vom Erkennen. Ich bin nicht perfekt. Ich habe Asche auf meinem Haupt. Im Jesaja-Text sagt das, dass Jesus, der gesalbt ist, will die Asche ersetzen durch einen Kopfschmuck, durch etwas Schönes. Was der Kopfschmuck denn genau ist, sage ich euch am Schluss noch von der Predigt. Aber Jesus will nicht, dass wir uns selber anklagen. Er will das ersetzen. Es kann mal helfen, sich Asche auf den Kopf zu tun. Eine Zeit von der Buße, von der Umkehr. Zu erkennen, wo ich Fehler mache, wo Beziehungen im Bruch gegangen sind. Dort, wo ich schuldig bin. Aber spannend an dieser Tradition habe ich nachgelesen, dass so die silbrigen Rückstände in der Asche auch eine Bedeutung haben. Und sie haben dem gesagt, es ist nicht nur eine Zeit von der Buße, vom Bereuen, was ich falsch gemacht habe, sondern das Silber in der Asche deutet hin auf einen Neuanfang. Auf eine Zeit von der Umkehr. Also ich muss nicht in dieser Buße drin bleiben, das Leben lang, und mir Tag für Tag bis an mein Lebensende immer wieder neue Asche nehmen und mir auf den Kopf streichen, bis ich tot bin, sondern es ist eine Zeit auch von der Neuausrichtung. Und Jesus will uns die Asche ersetzen durch einen Kopfschmuck. Ich bin rein theologisch, bin ich nicht sicher, wie viel Interesse Jesus an meinen Sünden hat. Ob ihn das wirklich interessiert, was ich jeden Tag für Fehler mache. Weil für die Fehler ist er ja gestorben. Und in der Bibel heißt, wir sollen einander Sünde bekennen. Zu Gott ist es einfach, etwas zu bekennen, aber er weiß es ja sowieso. Ein schöner Kopfschmuck und nicht mehr Asche auf dem Kopf haben, dürfen Zeit sein. Es manchmal kann es gut sein, Zeit sein, wo wir das uns bewusst werden. Dass wir Asche auf unseren Kopf streuen. Aber wir müssen auch nicht bei dem bleiben. Wir dürfen uns durch Jesus die Asche wegblasen lassen. Und nachher heisst es Freudenöl anstatt Trauerkleider. Trauerkleider und Asche hängen ja sehr eng miteinander verbunden. So heisst zum Beispiel in der Geschichte, vom Jona, von der Stadt Ninive, wo er allen Leuten predigen kann, sie sollen Buße tun, sie sollen umkehren, dann erlässt der König die Weisung raus, es sollen alle ein Bußkleid anlegen und sich in Sack und Asche legen. Ein Zeichen von der Umkehr, ein Zeichen von der Reue. Und wie ich schon gesagt habe, es kann vielleicht mal gut sein im Leben, dass es Moment gibt, wo wir uns bewusst werden, dass wir Asche und ein Trauerkleid haben über Verfehlungen, die wir da haben. Aber das Ziel von Jesus ist, dass wir nicht bis ans Lebensende an unseren Verfehlungen von unserem Leben nachtrauern, weil andere können es ja sowieso nicht. Dass wir einmal sagen, stopp, Jesus hat mir vergeben, aber ich muss nicht alles immer wieder führen holen, sondern kann auch führen schauen. Und dort kommt der Satz, ich habe jetzt einfach mal ein Ölfläschchen genommen. Früher habe ich in der Jugend ein Lied haben wir gesungen, wo es heisst, denen, die auf ihn sehen, die werden strahlen vor Freude. Jesus will uns Trauerkleider wegnehmen und uns salben. Salben mit dem Öl von der Freude, damit wir können strahlen. Nicht, weil wir so gut sind oder so hübsch sind, sondern weil Gott sich dafür entschieden hat. Ich will, dass wir die Trauerkleider ablegen und wieder Freude haben. Und vielleicht gibt es einen Punkt im Leben, wo du merkst, da ist mir die Freude gestohlen worden. Da laufe ich seit Jahrzehnten mit Asche um und mit einem Sack. Vielleicht ist es dran heute Morgen, dass das Gott heute Morgen umtauschen. Trauerkleider weg und uns salben lassen mit dem Öl von der Freude. Und dann der letzte Punkt, den ich da violett habe, Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes. Der betrübte Geist heisst, es ist ein schwacher Geist. Er ist verzagt. Er ist betrübt. Er hat seinen Moment im Leben, wo wir das Ende vom Tunnel nicht sehen. Wo wir schwach sind, wo wir nicht mehr mögen und wir wissen nicht, wie es besser wird. Es endet nicht. Und wir sind innerlich leer und auspumpt. Dort, sagt der Text, dort sollen wir, den betrübten Geist, sollen wir uns umtauschen in einen Lobgesang, in einen Lobpreis hinein. Und der Text sagt mehr als, ich singe jetzt einfach ein schönes, fröhliches Lied zu Gott und das ist es dann. Sondern der Text meint eigentlich, der Lobgesang ist ein Kleid vom Lobpreis. Ein Kleid, wo Gott arbeitet. Also Gott will unser betrübter Geist, unser schwacher Geist, den wir verzagt sind, will er ersetzen und uns einkleiden in ein neues Kleid, wo Lobpreis draufsteht und wo auch noch draufsteht, die grossen Taten von Gott. Und das Problem ist dort, wo wir unsere Schwachheit, unser Verzagtsein, unser Betrübtsein in den Mittelpunkt von unserem Leben stellen. Und ich glaube, in dem Moment, wo unsere Schwachheit unser Mittelpunkt ist, ist das am Ende des Tages geistlicher Stolz. Wo nicht mehr Jesus unser Mittelpunkt ist, sondern mein eigenes Ich, meine eigene Schwachheit. Und das wird Jesus ersetzen. Dass nicht mehr unsere Begrenzungen unser Mittelpunkt sind, unsere Schwachheit, unsere Verfehlungen, sondern er wird dich einkleiden. Ein neues Kleid geben. Ein Kleid vom Lob, ein Kleid von der Anbetung. Ein Kleid von seinen grossen Taten. Und nicht von dem, was wir gut geleistet haben. Und der Text sagt auch Gott, was Ziel ist, auf das man, dass sie genannt werden. Eichen der Gerechtigkeit. Ich habe da so ein Bild. Im hebräischen Text sagt man dem Terebinte. Das sind so grosse, schöne Bäume, die 10, 15 Meter hoch werden. Und wir haben auch in einem Lexikon nachgelesen, wo sie einen sagen, die Bäume haben dient, dass als Punkt von der Orientierung. Dass man weiss, wenn man unterwegs ist, man ist noch auf dem richtigen Weg. Das Ziel ist, dass wir so Bäume werden, dass Menschen, wenn sie uns sehen, einen Orientierungspunkt haben im Leben. Und weiter heissen, und Pflanzung zur Verherrlichkeit des Herrn. Also es geht nicht darum, dass ich so einen Baum werde, dass ich sage, wow, ich bin mega stark und schön und orientiert euch bitte alle an mir, weil es geht um mich. Es geht nicht um den Baum. Es geht nicht um uns. Es geht, dass Gott in allem durch verherrlicht wird. Damit wir aber so Bäume werden, komme ich nochmal zu diesen drei Punkten zurück. Und das ist auch nochmal eine Zeit, wenn ich dann geben von der Stille. Was willst du heute Morgen umtauschen? Deine Asche willst du abgeben? Einen schönen Kopfschmuck bekommen? Willst du deine Trauerkleider ablegen und willst dich salben lassen mit dem Öl von der Freude? Weil du merkst, dass Freude dir im Leben geraubt worden ist. Oder willst du deinen betrübten Geist durch deine Verfehlungen, durch deine Schwachheit, willst du im Gebet zu Jesus sagen, ich brauche das Kleid, den neuen Mantel vom Lobpreis, von der Anbetung, von dem, was du tust und nicht von dem, was ich tue. So stelle ich dir die Frage, was willst du umtauschen und einfach in den nächsten 1-2 Minuten darüber nachzudenken. Was hast du das Gefühl, zu was redet Gott zu dir heute Morgen? Ihr dürft lüften, das ist eine gute Idee. Ich möchte weiterfahren mit dem Vers 4. Da steht, dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen. Wenn ihr eine Reise macht durch die Schweiz, dann sehen wir relativ wenig Ruinen. Ihr seht wenig vom Krieg zerstörte Gebäude. Weil der Schweizer tut relativ gern schnell, was kaputt ist, abreißen und etwas Neues, etwas Schönes anstellen, dass man nicht mehr sieht, was darunter Hässliches oder was damals gestanden ist. Als ich mit der Royal im 2007 auf dem Missionsschiff Logos waren, dann sind wir in Albanien gewesen. Und dann haben wir ein schönes Bild getroffen, all paar Meter so einen Bunker. Albanien sagen wir, ist das Land der Bunker. Die haben im ganzen Land 300'000 also Bunker an jedem Ecke angestellt, weil sie so eine Angst gehabt haben früher, dass man sie angreift. Noch heute liegen viele von diesen Bunkern irgendwo an den Stränden rum. Als ich die Bunker so gesehen habe, ich dachte, ich hätte können denken, welcher Künstler ist das gewesen? Sind die schön? Das passt wirklich so in Sandstrand rein. Viele sind irgendwo so umgekippt gewesen. Jeder Bunker hat seine Geschichte. Ist zu einem bestimmten Zweck gebaut worden. Ist gewiss, was dort drin passiert. Hat eine Geschichte, warum er jetzt auf dem Kopf steht. Ich wollte in diesem Vers weniger darauf eingehen, auf Ruinen und Verwüstung vom Krieg, sondern auf der letzten Buchstabe steht, aufbauen als Trümmer vergangener Generationen. Das Ziel ist das, oder? Jesus will in unserem Leben aufrichten. Er will aufbauen, wiederherstellen. Aus etwas, was verwüstet ist, wieder etwas Schönes daraus machen. Die Bunker gehören eigentlich, Gott hat nicht Albanien mit diesen Bunkern geschaffen. Die gehören eigentlich nicht dorthin. Aber so Bunker können vielleicht Aspekte sein in unserem eigenen Leben. Können Trümmer sein in unserer Generation, in unserer Familie, in unseren Grosseltern, Urgrosseltern, was auch immer. Können Sachen sein, die eigentlich nicht dorthin gehören. Wenn dein Lebensstrand weiss ist und kein Bunker so hat, dann Halleluja und bist dankbar. Aber so Bunker können in ganz verschiedenen Aspekten erscheinen in unserem Leben. Es kann sein ein Bunker von der Eifersucht. Ein Bunker von der Einsamkeit und Isolation. Ein Bunker von Streit, von Familienzwist. Ein Bunker von der Unvergebung. Ein Bunker von der Angst und Freudlosigkeit. Und ich glaube, wenn wir so Bunker in unserem Leben sehen und wissen, die sind da und sie nicht rausschaffen, dann bin ich davon überzeugt, fast überzeugt, dass Jesus Vergeber dafür gestorben ist. Wenn wir so Bunker im Leben akzeptieren, dann hat genau einer daran eine riesen Freude, nämlich Satan, der Teufel. Der liebt es. Wenn wir also Bunker in unserem Leben haben und sagen, ah, ist ein Künstler gewesen. Das bin ich. Der gehört zu mir. Das Ziel von Jesus ist, wiederherzustellen. Aufzurichten, was verwüstet ist. Aufbauen, was zerstört worden ist, vielleicht auch über Generationen. Und Gott hat uns ich nenne jetzt zwei Methoden gegen so Bunker im Leben. Das eine ist, wir sind gesalbt vom Heiligen Geist. Das ist ein Geist nicht von der Furcht, sondern von der Kraft. Wir können nicht einfach sagen, ja, sorry, die sind einfach da, ich kann ja nichts machen. Ich habe einfach Pech gehabt im Leben, dass die da sind. Gott hat dich gesalbt mit seinem Geist, hat dir Kraft gegeben. Das Bunker um Bunker, einer um den anderen, aus deinem Leben ausgeschafft werden. Und der zweite Aspekt, die zweite Methode, Gott hat uns Gelegenheit vom Gebet gegeben. Und gerade in den Zeiten, wo wir jetzt nicht so viele zusammen sind, ist die Zeit vom Gebet, wo wir gerade das zweite haben, wo wir miteinander, Brüder und Schwestern, two by two, können miteinander beten, dass wir dürfen Menschen sein, die Hoffnung bringen, Menschen sein, die befreit werden von so einem Bunker, dürfen miteinander stark werden, weil wir füreinander beten, füreinander einstehen. Ich komme zu den letzten zwei Versen. Da heißt im Vers 5, Fremde werden euch dienen, sie werden eure Herden versorgen und eure Felder pflügen und eure Weingärten bestellen. Ich habe leider keinen Eindruck gehabt, die Woche der Vorbereitung, dass in Kürze werden Menschen kommen und den Job für euch machen und für euch arbeiten. Und ihr könnt zurücklehnen und die arbeiten für euch und machen euren Dienst. Es wäre schön, oder? Ich könnte heute sagen, es kommen ganz viele Leute und ihr müsst nicht mehr arbeiten. Das kommt sicher in einer anderen Predigt oder mal. So komme ich zum Vers 6. Da geht es nicht mehr um die Fremden, die werden kommen und für euch arbeiten, sondern es geht um eure Identität. Wie Gott dich sieht. Ihr werdet Priester des Herrn heißen. Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Ihr werdet euch von den Reichtümern der Völker ernähren und euch mit ihrer Herrlichkeit schmücken. Da will ich auf den ersten Teil angehen. Wie dich Jesus sieht. Als Diener von unserem Gott. Als Priester. Nicht als irgendwelche Fremde. Nicht als irgendwelche Leute, die nur mit Asche auf dem Haupt umeinander laufen. Er schaut dich an. Als sein Priester. Als sein Diener. Und so gebe ich euch zum Schluss noch einen Vers mit aus dem Neuen Testament, wo der Petrus aufgreift. Und er sagt im 1. Petrus 2,9, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Gottes heiliges Volk. Sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Will mir zu Gott gehören, will mir sein Eigentum sind, will mir seine Kinder sind und in die Königsfamilie hineinkommen, kommen mir anstatt Asche einen neuen Kopfschmuck über und dann habe ich das letzte Bild für euch, nämlich wir kommen eine Krone über. Amen. Ich bete noch. Jesus, wir danken dir für das, wie du uns siehst. Als deine Priester, als deine Königskind. Und wir danken dir, setzt du uns eine Krone auf. Trotz unseren Verfehlungen, trotz unseren Bunker, trotz dem, wo wir es einfach nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und wir wissen, du bist für all unsere Bunker. Du bist für all unsere Asche. Du bist für alle unsere Trauer, für unsere Verfehlungen gestorben. Und du willst uns neu salben. Mit dem Öl von der Freude. Du willst uns einkleiden. Mit dem Mantel vom Lobpreis. Du willst uns ein neues Kleid geben. Du schaust uns durch eine neue Brille an. Vater, ich danke dir. Bist du gegenwärtig und wirkst du in uns, in unserem Leben. Amen. Jetzt gebe ich weiter als Lobpreisim an Matthias und Joshua. Wertzahlungen haben, wird einfach Zeit sein, wo ich euch mitbringe oder könnt ihr wiederkommen.